Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ja, herzlich willkommen zu Breitband, einer Stunde Medien und digitaler Kultur mit Vera Linz am Mikrofon und
mit Christian Gasser, hallo.
Zwei Ereignisse in dieser Woche haben das Potenzial, den Internetstandort Deutschland nachhaltig zu prägen, und auf diese werfen wir heute unseren Blick. In Berlin startete das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, kurz Google-Institut, das herausfinden soll, wie sich das Internet auf unser Leben auswirkt, und auf einer Konferenz wurde auch gleich darüber diskutiert. Wir wollen in dieser Sendung vom Wissenschaftshistoriker George Dyson wissen, welches die wichtigsten Fragen sind, die die Wissenschaft an das Internet zu stellen hat. Zweites Ereignis dieser Woche, die Novelle des Telekommunikationsgesetzes ist beschlossen worden vom Bundestag. Und weil es dabei nicht nur um kostenlose Warteschleifen in Telefonhotlines ging, wie man manchmal meinen könnte, knüpfen wir uns das Ganze heute mal vor.
Und die Netzmusik, die begibt sich heute passend zum Forschungsschwerpunkt auf eine Forschungsreise. Wir stellen neuartige elektronische Musikinstrumente vor, die ebenso neuartige Klänge fabrizieren. Wir klären, wie man zum Beispiel mit speziellen Interfaces Musik mit dem Gesicht oder noch außergewöhnlicher mit dem Gehirn machen kann. Los geht's vergleichsweise harmlos mit dem interaktiven Tischinstrument Reactable. Es besteht aus kleinen Würfeln auf einem berührungsempfindlichen Tisch, die man durch Hin- und Herschieben zum Klingen bringen kann. Wir hören hier einen Ausschnitt der Live-Performance von dem Reactable-Erfinder Marcus Alonso.
Es ist das erste Institut in Deutschland, das sich explizit der Frage widmen wird, welche Auswirkungen das Internet auf die Gesellschaft hat. Themen sollen dabei sein Datenschutz, Privatsphäre, Netzneutralität oder auch Jugend- und Verbraucherschutz. Als im Sommer dieses Jahres bekannt wurde, dass es das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, so der komplette Name, geben wird, sorgte dies allerdings für einige Aufregung, da Google bislang der einzige Finanzier des Instituts ist.
Und natürlich wird seitdem versichert, dass man unabhängig forscht. Und wie weit dieses Versprechen überhaupt eingelöst werden kann, das wird natürlich erst die Zukunft zeigen. In dieser Woche ging es erstmal los mit der Eröffnungsveranstaltung. Moritz Metz war beim Start am Dienstag dabei.
Thank you very much, David. Thank you.
Ein Festakt mit 500 Gästen, darunter Staatssekretäre, eine Ex-Ministerin und viele honorige Professoren. Danach ein Empfang und ein dreitägiges Symposium. Das Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft ist eröffnet.
Well, I think we want to understand questions like, what is the impact of the Internet on culture?
Wir wollen Fragen verstehen, wie zum Beispiel, was ist der Einfluss des Netzes auf die Kultur? Ist es etwas, das Kulturen vereint und ihnen trotzdem Einzigartigkeit und Vielfalt ermöglicht? Was macht das Internet mit dem politischen Bereich? Ist es nur gut und fördert Demokratie? Oder kann es auch für schlechte Dinge benutzt werden? Was ist der Effekt des Netzes auf das Gehirn, auf die Psyche, wie man die Welt versteht? Es gibt da sehr viele wichtige Fragen.
So there are lots of really important issues.
Google-Chefjustiziar und Vice-President David C. Drummond. Und der spricht nicht von ungefähr dieser Tage in Berlin. Mit 4,5 Millionen Euro wird Google in den kommenden 3 Jahren den Aufbau des betont unabhängigen Instituts finanzieren.
Thank you very much, David. Thank you.
Woanders gibt es solche Institute schon länger. Seit 13 Jahren existiert das Berkman Center for Internet and Society an der Harvard University, seit 11 Jahren ein Center nach dessen Vorbild in Stanford, seit 10 Jahren ein Internetinstitut in Oxford, seit 5 Jahren eines in Turin, seit 3 Jahren ein Center for Internet and Society in Bangalore. War man in Berlin zu langsam? Institutsdirektor Professor Ingolf Pernies.
Man hätte vorausblicken können als Prophet früher und dann irgendwas voraussagen können. Aber vor 20 Jahren war das Internet auch eine völlig andere Geschichte als heute. Und deswegen würde ich der Wissenschaft und dem Staat bisher keinen Vorwurf machen, dass es sowas nicht gibt. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt müssen wir anfangen und zwar richtig.
Auf der Agenda stehen Forschungsprojekte um Innovation, Internetpolicy, Medienpolitik sowie Rechtsphilosophie und Verfassungsrecht. 12 Forscher und 5 Verwaltungsmitarbeiter wollen besser verstehen, wie das Internet die heutige Welt umpflügt. Und das interdisziplinär und auch ein bisschen offen für die bloggende Internetszene. Der Elfenbeinturm will sich sozusagen vernetzen. Institutsdirektor Dr. Wolfgang Schulz.
Diese Kombination hinzubekommen, sich zu öffnen, Open Science, ist etwas, was dieses Institut betreiben möchte. Aber gleichzeitig diesen Anspruch, wissenschaftlich, methodisch und theoretisch zu halten, das wird eine große Herausforderung sein für die nächsten Jahre.
Sagt Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg und seines Zeichens Mitglied im Gründungsteam des Google-Instituts. Ja, und was will nun die Wissenschaft ganz konkret über das Internet wissen? Das haben wir uns gefragt und wir haben darüber auch gesprochen mit einem, der es wissen muss, mit dem Wissenschaftshistoriker George Dyson. Ihn haben wir per Skype interviewt. Er hat in seinen Büchern unter anderem die These aufgestellt, dass das Internet ein bewusstes Lebewesen sei.
Interessante These. Und zuerst haben wir George Dyson gefragt, welche Fragen denn die Wissenschaft an das Internet überhaupt stellt.
Well, we haven't even begun to ask the questions. I mean, the internet is so new. I think the important thing is that.
Nun, wir haben ja noch nicht einmal angefangen, die Fragen zu stellen, weil das Internet noch so neu ist. Die Menschen haben sich eine sehr lange Zeit vorgestellt, wie es wäre, eines Tages ein Gerät, eine Maschine zu erschaffen, die zu komplex ist, um sie zu verstehen. Und nun ist es Realität. Wir haben da etwas geschaffen, das so komplex ist, dass wir es richtiggehend studieren müssen, um es zu verstehen, obwohl wir es selbst geschaffen haben.
Sie sagen, wir haben noch nicht einmal angefangen, Fragen zu stellen. Was würden denn die wichtigsten Fragen sein, die jetzt beantwortet werden müssten?
You know, we only see the surface of what's going on the internet. I mean, everyone sees it through their own.
Wir sehen ja nur die Oberfläche von dem, was im Internet passiert. Und jeder sieht es aus seinem Blickwinkel. Genau in diesem Moment nutzen wir es, um uns mit Hilfe des Internets zu unterhalten. Aber auf anderen Ebenen tut das Internet Dinge, die keiner mitverfolgt. Und das ist das Gute an der Wissenschaft, dass sie beobachtet. So wie Naturforscher, die in die Wildnis gehen und dann in ihren Laboren erforschen, was sie gefunden haben. Und genau das ist das, was wir jetzt auch tun müssen. Ein Beispiel ist, wir haben keine Ahnung davon, was das Internet tut, wenn es schläft. Wir haben Suchmaschinen, die nach bestimmten Dingen suchen, weil Leute danach fragen. Aber was passiert dazwischen? Das menschliche Gehirn stoppt nicht, denn wir schlafen, es fällt nur in einen anderen Modus. Und so ist das auch mit dem Internet. Das ist kein Zeichen für eine Art von Bewusstsein, aber es heißt, da passiert mehr, als wir sehen können.
More going on than you just would see.
Meinen Sie, dass man das Internet mit dem menschlichen Gehirn vergleichen kann?
It's sort of unavoidable. I mean, they're sort of the two most complicated.
Das ist unvermeidbar. Das sind die 2 kompliziertesten Strukturen im ganzen Universum, die wir kennen und erforschen sollten. Nicht nur die menschlichen Gehirne, auch Tiere haben komplizierte Gehirne. Aber diese beiden Strukturen, die des menschlichen Gehirns und des Internets, nähern sich an, was ihre Komplexität betrifft.
Glauben Sie, dass die Wissenschaftler heute vorbereitet sind und offen genug sind, um die Prozesse in der digitalen Welt zu verstehen und zu erforschen?
Yes, I think so. I think we have lots of very.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt eine Menge kreativer Wissenschaftler, Biologen, Physiker, die komplexe Phänomene studieren und die das auch wiederum sehr gut auf die Erforschung des Internets anwenden können. Das Schöne ist, dass die meisten Wissenschaftler das Internet längst nutzen. Sie nutzen es als Werkzeug, und das ist ein ganz menschliches, generelles Bedürfnis. Wenn wir ein Werkzeug benutzen, dann wollen wir es auch verstehen.
Sehen Sie das Internet wirklich nur als Werkzeug oder denken Sie, es ist mehr als das?
Es ist definitiv mehr als ein Werkzeug und wir nutzen nur sehr wenig davon. Ein Beispiel. Wir nutzen das Internet als Aufbewahrungsort für Wissen. Technisch gesehen besteht das Internet nur aus einer Ansammlung aus Protokollen, die für die Verbindung der Netzwerke stehen. Aber fast alle menschlichen Erkenntnisse sind schon oder werden digitalisiert, befinden sich in diesem riesigen Netzwerk, sind jederzeit erreichbar. Das verändert das Wachstum menschlicher Erkenntnisse in diesen Netzwerken. Das ist natürlich offensichtlich, aber das ist die große Veränderung.
Die nächsten 10 Jahre werden zeigen, wie das Internet unsere Gehirne verändert. Wie viel unserer Unabhängigkeit und unserer eigenen Denkleistung sollten wir eigentlich aus Ihrer Sicht an die Maschinen abgeben?
Yeah, that to me is a very sometimes frightening.
Das ist für mich persönlich ein manchmal sehr erschreckender Ausblick. Nur weil sich menschliche Intelligenz über Millionen Jahre entwickelt hat, heißt das noch lange nicht, dass wir sie nicht ganz schnell wieder verlieren können, wenn wir aufhören, sie zu benutzen. Und wir geben unsere intellektuellen Skills ja schon auf. Ich reise hier viel an der Küste und habe eine komplette Landkarte der Küste in meinem Kopf. Und wenn man aber GPS und ein iPhone hat, braucht man das nicht mehr. Alles hat einen positiven und einen negativen Aspekt. Der negative ist, dass wir sehr wahrscheinlich wichtige und große Teile unserer menschlichen Intelligenz verlieren werden. Der positive Aspekt ist, dass unsere Gehirne vielleicht fähig sein werden, mit den frei gewordenen Kapazitäten etwas anderes zu leisten. Aber es ist ganz klar keine Einbildung der Menschen, dass das Internet deutlich verändert, wie unsere Gehirne arbeiten. Schauen Sie sich die meisten Menschen an. Sie tun, was ihre Computer ihnen sagen. Und wenn die Maschinen uns eines Tages überholen, dann tun sie das nicht in einer Art feindlicher Übernahme. Die Computer werden einfach so attraktiv, dass jeder sie haben will und dass jeder machen will, was die ihnen sagen. Schauen Sie sich die Welt an. Es liegt auf der Hand, was passiert.
An welchen Fragen arbeiten Sie gerade? Woran forschen Sie selbst gerade in Bezug auf die Entwicklung des Internets?
Die große Frage, mit der ich mich seit Jahren beschäftige, ist, wie hat das alles angefangen? Was passiert am Anfang? Das ist vor allem erstmal Neugierde. Ich bin so jemand, wenn ich ein Gerät habe, dann will ich es auseinandernehmen. Wenn ich etwas sehe, will ich wissen, wie geht das, wo kommt das her? Und für dieses digitale Universum, das uns so fasziniert, gibt es keine konkrete Entstehungsgeschichte. Was geschah in diesem Moment des Big Bang, als die ersten 5 Kilobyte erschaffen wurden? Und so arbeite ich wie ein Archäologe und suche nach Details, um die Geschichte wie ein Puzzle zusammenzusetzen, um rauszufinden, wer hat an den ersten Computern gebaut, was haben die damals gedacht?
Sie haben die Urknalltheorie erwähnt. Ist es wirklich möglich, diese Theorie auf die Entstehung der digitalen Welt zu übertragen? Gibt es so eine Art Lebenstheorie überhaupt für die digitale Welt?
Die sollte es geben. Codes in der digitalen Welt ähneln den Codes in der Biologie sehr. Überall geht es um Reproduktion und Evolution wie im echten Leben. Es geht nicht so viel, wie man glaubt, um Zufälligkeiten, sondern um Austausch. Ein Unternehmen kauft die Codes von anderen, genauso wie bestimmte Organismen, die einer anderen Spezies übernehmen. Und dieser ganze Prozess ist evolutionär und geht ebenso schnell voran in der digitalen Welt, wie es in der Welt der Biologie der Fall war. Und so kann es sehr ergebnisreich sein, wenn sich die Biologen das in der technischen Welt anschauen, genauso wie umgekehrt. Überhaupt, der große Fortschritt in der Biologie war nur möglich mit Hilfe der Computerwissenschaften. Die half zu sehen, was können wir an den biologischen Codes erkennen.
Wenn Sie aber die Evolution mit der Entstehung der digitalen Welt vergleichen, brauchen wir dann nicht auch mehr Philosophen, die auch gerade die Chefs der großen IT-Unternehmen an die Moral und an menschliche Werte erinnern?
Yes, I think absolutely, very much so. I think if you
ja, absolut. Gerade erst ging durch die Nachrichten, dass China noch strengere Kontrollen der Kommunikation über das Internet einführen will. Und definitiv brauchen wir mehr Philosophen, moralische Philosophen, die quasi anleiten und auch daran erinnern, dass es in der digitalen Welt nicht nur um Profit geht, sondern auch darum, rauszufinden, was das Richtige ist.
Not what is only the profitable thing to do, but what is the right thing to do.
Der Wissenschaftshistoriker George Dyson im Gespräch mit Breitband. Herzlichen Dank nach Kalifornien. Und das Interview können Sie nachhören und nochmal auf sich wirken lassen unter breitband.deradio.de.
Und wir bleiben noch beim Forschungsthema, denn auch in der Musik wird geforscht, an neuen Instrumenten zum Beispiel. Herausgekommen ist dabei unter anderem ein Instrument, das eine Mischung aus Klavier und Theremin darstellt. Passenderweise heißt das Ganze Air-Piano. Stellen Sie sich ein Keyboard ohne Tasten vor, das man mit Finger- und Handgesten in der Luft spielen kann. Die britische Sängerin Jo Hamilton ist die erste Künstlerin, die dieses Instrument in einem Song verwendet hat.
Catch it now before it breaks. Catch it now, it's not too late. It's raining on. It's raining on. Say the word and see if there'll be through a broad.
Alive von ihrem aktuellen Album Gown. In dem Video zum Song kann man das Air-Piano, das sie als erste Künstlerin überhaupt spielen durfte, auch in Aktion sehen. Links zu diesem Video gibt's bei uns auf breitband.deradio.de.
Ja, und wir kehren nochmal zurück nach Berlin zum Google-Institut, das in dieser Woche eröffnet worden ist. Da gab's ja nicht nur Sekt und viel Beifall, sondern man ging auch gleich an die Arbeit im Rahmen eines dreitägigen Symposiums. Und wie man sich das genau vorzustellen hat, wenn Wissenschaft und Netz versuchen, miteinander zu verschmelzen. Davon berichtet Philipp Banse.
Eine modernisierte Fabriketage an der Spree. Überall Beton. An der Decke schlängeln sich Heizungsrohre und Stromkabel. In einer Ecke steht ein DJ-Pult und auf der Etage verteilt sind rund 20 Tische mit rund 150 Netzforschern aus aller Welt. In kleinen Arbeitsgruppen sollen die Wissenschaftler am letzten Tag des Berlin-Symposiums für Internet und Gesellschaft ihre Ergebnisse zusammenfassen und Feedback sammeln. Wie kann der Austausch zwischen Forschern und Netzgesellschaft organisiert werden? Woran soll das von Google finanzierte Institut für Internet und Gesellschaft forschen?
So what developers choose to build.
Damon Horowitz ist Director of Engineering bei Google und eine Art Hausphilosoph, der sich viel Gedanken macht, wie Internettechnik unserer Privatsphäre mehr Beachtung schenken kann. Das Problem fange an mit den Ingenieuren im Silicon Valley, sagt er.
I can see why developers are less inclined to build products.
Diese Ingenieure haben wenig Anreiz, Produkte zu entwickeln, die Aspekte unserer Privatsphäre aufnehmen, weil diese eher privaten Produkte sich wahrscheinlich nicht so viral verbreiten wie Produkte, die eher den öffentlichen Teil unseres Selbst ansprechen. Und so schaffen die Entwickler vor allem Techniken, die auf den öffentlichen Teil unseres Selbst abzielen und entwerfen Produkte einfach auch deshalb, weil sie technisch möglich sind.
Und das ist, warum vielleicht there is sometimes the feeling that regulators are a bit late to the party.
Und deswegen kommen Regulierungsbehörden oft zu spät zur Party, sagt Damon Horowitz, müssen Schranken für die Privatsphäre erst in Produkte einbauen, wenn diese schon längst erfunden und auf dem Markt sind. Es wäre sehr wichtig zu erforschen, sagt er, wie Regulatoren viel eher in den Prozess der Produktentwicklung eingreifen können, um die technische Entwicklung rechtzeitig in eine Richtung zu lenken, die allgemeinen humanistischen Zielen verpflichtet. Ist. Ich hoffe, dass sich das Institut hier in Berlin um dieses Thema kümmern wird. Aufmerksam zuhörte Jeanette Hofmann, eine der drei Gründungsdirektoren des Instituts für Internet und Gesellschaft. Hofmann beschäftigt sich seit langem mit der Frage, wie Regeln für eine digitalisierte und vernetzte Gesellschaft aussehen können. Auch Jeanette Hofmann setzte sich dann an einen der runden Tische auf der Fabriketage, resümierte, was sie aus den 2 Tagen Symposium mitnehmen kann, etwa aus dem Workshop zum virtuellen Raum.
Was mir klar geworden ist während dieses Workshops, als ich angefangen habe mit der Internetforschung, haben wir uns in den virtuellen Raum reinbegeben und die Arbeitshypothese war immer, sie sind völlig unterschiedlich. Und was wir jetzt sehen, sind 2 gleichzeitige Entwicklungen, die beide darauf hinauslaufen, dass die Unterscheidung keinen Sinn mehr ergibt.
Kohlenstoffwelt und der digitale Raum verschwimmen also, mit der Folge,
dass das Internet verschwindet. Dass es sowas wird wie, sagen wir, Elektrizität. Sie sagen ja nicht, Sie nutzen jetzt Elektrizität, sondern Sie schalten den Fernseher an oder Sie schalten den Föhn an. Aber welche Voraussetzungen das hat, Sie nehmen es nicht mehr wahr. Und es kann gut sein, dass wir uns eine ähnliche Entwicklung im Internet bevorsteht. Dass wir, wenn wir es untersuchen wollen, es immer schwieriger wird, es überhaupt aufzufinden.
Wenn Internet und Gesellschaft aber nicht mehr getrennt sind, vielleicht sollte dann Ihr Institut auch nicht Institut für Internet und Gesellschaft heißen.
Das sollte ich jetzt bestimmt nicht sagen bei der Institutsgründung, dass ich Zweifel an unserer Namensgebung habe, aber faktisch läuft es darauf hinaus.
An den rund 20 runden Tischen diskutieren die 150 Netzforscher dann die Ergebnisse der übrigen Workshops. An einem Tisch saßen denn auch Wissenschaftler, die Bloggerin Anne Roth und Netzaktivistin Franziska Hein.
Man bemüht sich, das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen, aber nichtsdestotrotz bleibt es doch ein sehr akademischer Diskurs.
Zu verschieden sind die Welten. Lange Texte, eigener Duktus, tradierte Publikationsformen hier, zackige Ad-hoc-Kommunikation und Erkenntnis durch Praxis da.
Ein interessantes sich gegenseitig beschnuppern habe ich dabei beobachten können. Also sowohl von sozusagen unserer Seite aus dem Netz heraus, die wir da waren, uns ein bisschen gefragt haben, was können wir mit dieser akademischen Debatte anfangen? Unterschiedlich viel, vielleicht nicht so in der Tiefe. Und auf der anderen Seite waren da Wissenschaftler, die ganz überrascht davon waren, dass sie sich nicht einfach zu Wort melden, sondern eine Karte mit einem QR-Code irgendwo in ein Lesegerät halten sollen, um dann auf der Redeliste zu erscheinen und ein online geschriebenes an einer Wand zu sehen, das Protokoll beobachten durften.
Die Bloggerin Anne Roth war eingeladen und hatte 2 Tage durchgehalten.
Ja, da ist viel an Übersetzung noch zu leisten.
Rüdiger Schwarz, Mitarbeiter bei einem der Gründungsdirektoren, kam an dem runden Tisch eine Idee, wie die Übersetzung verbessert werden kann, wie das Institut mit frischen Ideen aus dem Netz versorgt werden kann.
Es könnte sich aus meiner Sicht herausstellen, dass es Sinn macht, diese Leute schon sehr, sehr früh einzubeziehen. Also nicht nur sie zu Konferenzen einzuladen, was auch sehr wichtig ist, sondern schon in dem Herausfinden von Forschungsfragen, von offenen Fragen, von Forschungsfeldern sehr intensiv den Kontakt mit diesen Leuten zu suchen.
Ja, wäre vielleicht auch ein interessanter Ansatz für die Politik. Das war ein Beitrag von Philipp Banse, ein Bericht vom Eröffnungssymposium des Google-Instituts in Berlin.
Ja, und dass Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur auch wunderbar zusammenpassen können, das zeigt ein Blick in die Welt der elektronischen Musik. Der US-Amerikaner Robert Moog war gelernter und studierter Physiker und Elektrotechniker und erfand in den 50er Jahren die später weltbekannten Moog Synthesizer. Vor ein paar Tagen, also über ein halbes Jahrhundert nach dem Original, veröffentlichte die von Robert Moog gegründete Firma Moog Music nun einen komplett virtuellen Synthesizer, und zwar auf dem iPad. ein paar Klänge der AnyMook-App.
Ja, und die Medien und Meinungen hat in dieser Woche Volker Tripp für uns zusammengetragen. Erste Meldung, Nokia bringt neues Smartphone auf den Markt.
Ja, genau. Am vergangenen Mittwoch hat Nokia auf der Nokia World 2011 in London sein neues Smartphone-Modell Lumia 800 vorgestellt. Die Besonderheit daran, laut Nokia-CEO Stephen Elop, Lumia ist das erste echte Windows-Smartphone der Welt. Tatsächlich ist das Gerät mit dem Betriebssystem Windows Phone 7 von Microsoft ausgestattet. Solche Windows-Smartphones gibt es zwar auch von anderen Herstellern, doch die bieten daneben eben auch solche für Googles Android-Betriebssystem an. Nokia hingegen will seine Smartphones nun ausschließlich für das Windows-Betriebssystem produzieren. Nokia und Microsoft hoffen offensichtlich mit dieser Kooperation Marktanteile gut machen zu können. Ein Grund für die bisher größere Popularität der Systeme von Google und Apple ist die riesige Auswahl an häufig frei verfügbarer Software. Reggie Hutchinson, Leiter des Developer Engagement Program bei Nokia, betrachtet es dann auch als eine der Schlüsselherausforderungen für Nokia und Microsoft, Zitat, mit Entwicklern in Kontakt zu kommen, um zu gewährleisten, dass sie die Plattform und ihre Möglichkeiten erkennen und um insgesamt Innovationen voranzutreiben.
Wir werden sehen, ob dieser Plan aufgeht. Zweites Thema, FDP legt bei Netzthemen nach.
Ja, Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat am gestrigen Freitag beim Online-Medientreff der FDP-Fraktion in Berlin eine Grundsatzrede gehalten und darin hat sie ihre Positionen und Vorhaben in Sachen Netzpolitik erläutert. Inhaltlich wirkte die Rede so ein wenig wie eine an Netzaktivisten gerichtete Schamoffensive, anlasslose Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, Online-Durchsuchung. All das sei mit ihr nicht zu machen, sagte Leuthäuser-Schnarrenberger. Außerdem kündigte sie einen Gesetzesentwurf zur Eindämmung der gegenwärtigen Abmahnpraxis wegen Urheberrechtsverletzungen an. Abmahnungen, so sagt sie, hätten sich zu einem eigenständigen Geschäftsmodell entwickelt, was aber nicht der Zweck des Instruments der Abmahnung sei. Sie wolle Abmahnungen daher engere rechtliche Grenzen setzen, zum Beispiel hinsichtlich des Streitwerts und der Wahl des Gerichtsstands. Bedenkt man nun aber die sehr viel restriktivere Haltung zur Netzpolitik, die beim Koalitionspartner der FDP vorherrscht, erscheint es doch recht fraglich, wie viel von den Vorhaben letztlich umsetzbar sein wird. Es drängt sich also ein wenig die Vermutung auf, dass es bei der Rede vor allem um eine deutliche Profilierung der FDP als Partei auch für digitale Bürgerrechte ging.
Und letztes Thema, da hast du noch einen Tod zu vermelden.
Ja, etwas betrüblich. Der Informatiker John McCarthy, einer der Väter der künstlichen Intelligenz, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben. Nach dem Apple-Gründer Steve Jobs und dem Erfinder der Programmiersprache C, Dennis Ritchie, müssen wir also jetzt mit John McCarthy innerhalb kurzer Zeit von einem weiteren Pionier und Visionär der Computertechnologie Abstand nehmen. Ohne McCarthys Arbeiten und Ideen sähe die Welt heute vermutlich ganz anders aus. Schon 1956 begründete er den Wissenschaftszweig der künstlichen Intelligenz und seine Forschungen auf diesem Gebiet wurden zur Grundlage für zahlreiche interaktive Computerprogramme, zum Beispiel den Chatbot Eliza oder auch den Sprachassistenten Siri auf den neuesten iPhones. Programmiersprachen wie zum Beispiel Java beinhalten Techniken zur Speicherverwaltung, die McCarthy bereits 1959 entwickelte. Interessanterweise hatten seine Konzepte aber auch zumeist eine soziale Komponente. Schon Anfang der 60er Jahre hielt McCarthy es für möglich, dass Rechenkapazität als eine Art Versorgungsdienstleistung ähnlich dem Telefon-, Gas- oder Stromnetz für jedermann verfügbar sein könnte. Und damit prognostizierte er eine Technologie, die heute als Cloud Computing bekannt ist und ohne dies Dienste wie Google oder Facebook in dieser Form nicht gäbe.
Die Medien und Meinungen mit Volker Tripp. Vielen Dank dafür und weitere Links zu den Themen auf breitband.dradio.de.
Breitband. Netzmusik.
Welche Musik würden Sie eigentlich erwarten, wenn ich Ihnen sage, dass jetzt ein sehr gitarrenlastiges Stück folgt? Pop, Rock oder virtuos akustische Klänge vielleicht? Dann wird Sie diese Musik überraschen. Sie wurde auf einer Gitarre gespielt, auf einer ganz besonderen. Mehr dazu gleich. Cinema von Skrillex Benassi, im höchsten Maße manipuliert mit der digitalen Gitarre von Misa Digital Instruments. Knapp 700 Euro kostet diese futuristische Gitarre. Die hat keine Saiten, dafür aber jede Menge Knöpfe, und zwar für jede Note, die man auf der Gitarre spielen kann, genau einen. Im Korpus des Instruments ist zudem auch noch ein Touchscreen verbaut. Damit kann man dann Effekte ansteuern und manipulieren.
Also Gitarre ohne Saiten, dafür aber mit Touchpad, klingt zwar innovativ, aber letztlich ist es doch auch nur eine Kombination von längst existierenden Technologien. Oder gibt es denn auch wirklich neuartige Entwicklungen im Musikinstrumentenbereich?
Also da passiert natürlich einiges. Ich bin im Netz auf einen norwegischen Künstler gestoßen, den ich ganz interessant fand. Der macht Musik mit seinem Gehirn. Mats Sivertsen heißt er, und er benutzt dazu ein Brain-Computer-Interface, eine Art EEG-Messgerät. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Helm und Stirnband, und das wandelt mit einer speziellen Software die Hirnwellen in Töne um, je nachdem, wie gerade der mentale Zustand ist. Wir können mal gerade reinhören. Subconch heißt dieses Kunstprojekt von Mats Sivertsen, und damit versucht er, verschiedene emotionale Zustände musikalisch abzubilden. Wenn er etwas Aufgeregtes, wenn er an etwas Aufgeregtes denkt, dann geht der Ton hoch, und wenn er entspannt ist, geht der Ton auch wieder runter. So können also Gefühle in Musik verwandelt werden.
Das klingt auch interessant. Ich will ja hier nicht rummäkeln, aber so richtig musikalisch ist es ja auch noch nicht.
Ja, das stimmt. Die Technik ist natürlich noch längst nicht ausgereift, aber Potenzial ist definitiv vorhanden. Man stelle sich mal vor, wie es wäre, wenn eine Melodie oder sogar ein komplettes Stück, das man im Kopf hat, genauso auch herausgefiltert werden könnte. Denn das Interessante ist ja, wie jeder weiß, eine Melodie, die ist in Gedanken vorhanden, in der Vorstellung. Man kann sie da auch hören, aber die Umsetzung, das ist halt das Schwierige.
Ja, das wäre cool. Ein bisschen leichter geht's mit dem nächsten Projekt, auf das du gestoßen bist. Das hast du schon erwähnt, Musik machen mit dem Gesicht. Wie funktioniert das?
Die Idee dazu hatte der US-Amerikaner Kyle MacDonald. Und wie das Ganze funktioniert, das erklärt er selbst in einem Video, das er ins Netz gestellt hat.
Open the FaceOSC app. It's tracking your face and analyzing your movement. I'm routing it into Reason here and using the parameters of my mouth width and height to control a formant filter. I'm also controlling a couple other things. So my face rotation is controlling the amplitude of a chorus effect. And my distance from the screen is controlling the overall volume.
Kyle MacDonald hat also verschiedene Open-Source-Programme miteinander kombiniert und so eine Software entwickelt, die per Webcam das Gesicht scannt und die Bewegung in Steuersignale verwandelt. Face OSC heißt das Programm und das wiederum kann man mit einem Musikproduktionsprogramm kombinieren, wie zum Beispiel Reason. Und wenn man dann zum Beispiel die Augenbrauen anhebt, dann kann man einen Hall-Effekt erzeugen. Wenn man den Kopf neigt oder sich dichter zur Kamera bewegt oder lächelt, dann ändert sich zum Beispiel die Tonhöhe. Und wer das ausprobieren will, die Software ist Open Source und die kann man kostenlos aus dem Netz laden. Bei uns gibt's Links dazu auf breitband.deradio.de.
Hast du es schon mal ausprobiert?
Nee, ich habe es leider noch nicht geschafft, aber ich habe jemanden gefunden, der es ausprobiert hat. Und wir hören auch gleich mal ein Stück, und zwar von dem YouTube-User Lachenmeister. Der hat es ausprobiert und auch per Video festgehalten. Das Stück heißt Smile, passend zum Kommentar des Debug-Magazins. Die schreiben nämlich über die Software, Zitat, noch nicht ganz perfekt, aber man kann wenigstens versuchen, die perfekte Basslinie zu ergrinsen.
Ja, Christian, mal ein ganz anderes Thema. Freust du dich schon, dass die Warteschleifen in Telefonhotlines in Zukunft endlich kostenlos sind?
Naja, bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Ich glaube, ich persönlich, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich nutze das sehr selten.
Aber manchmal kommt man nicht drum rum.
Aber viele nutzen es.
Ja, eben. Und auch nichts gegen kostenlose Warteschleifen in Telefonhotlines. So ist es ja nicht. Man hat nur den Eindruck, dass das wichtigste Ergebnis in der Novelle des Telekommunikationsgesetzes eben das gewesen ist. Dabei ging es noch um weit einschneidendere Themen wie Netzneutralität, also die Frage, dass alle Inhalte gleichberechtigt weitergeleitet werden sollen.
Und es ging dann auch um die Frage, ob der Breitbandausbau in Deutschland verpflichtend werden soll. Beides wurde mit Hilfe der Koalitionsmehrheit abgelehnt. Die Organisation Digitale Gesellschaft bewertete dies als verpasste Gelegenheit für den Internetstandort Deutschland.
In dieser Woche nämlich, das sei noch hinzugefügt, wurde diese Novelle verabschiedet vom Bundestag. Wir haben mit Markus Beckedahl, dem Vorsitzenden der Digitalen Gesellschaft, gesprochen und ihn als erstes gefragt, welche Szenarien er denn vor Augen hat, was den Internetstandort Deutschland betrifft. Wie wird sich aus seiner Sicht das Internet in Deutschland entwickeln angesichts dieses Gesetzes?
Also wir erleben ja schon seit wenigen Jahren im Mobilfunkbereich, dass man ein verkrüppeltes Internet, manche sagen auch ein kastriertes Internet erhält. Also dass halt bestimmte Services von den Mobilfunkbetreibern einfach ausgeschaltet werden. Und man bekommt aber etwas als Internet verkauft, wo gar nicht wirklich Internet drin ist. Also hier bräuchten wir ganz klare Regeln, dass Internet oder als Internet nur verkauft werden darf, was echtes Internet ist, also wo wir Zugriff auf alle Services haben, wo nicht ein Anbieter quasi entscheiden kann, welche Services wir nutzen dürfen oder nicht. Damit bekommt er ja so viel Macht, wie früher vielleicht die Kabelnetzbetreiber hatten oder diejenigen, die halt den Zugang kontrolliert haben für Medien in der Vor-Internet-Zeit. Das wollen wir halt nicht haben. Und dann haben wir noch natürlich die zweite Komponente, die zweite Perspektive, die Schaffung eines Universals. Dienstes. Wir haben in Deutschland noch sehr viele Gegenden, wo es kein Breitbandinternet gibt. Und das ist ein großer Skandal. Während wir in vielen anderen Staaten der Welt wahlweise ein Recht auf oder ein Grundrecht auf Internetzugang haben, wie in Finnland, oder 100 Megabit-Leitungen und bald 1 Gigabit-Leitung wie in Südkorea, haben wir hier in Deutschland Gegenden, da gibt es nur ISDN. Also ISDN ist das total langsame Internet, wo man sich kein Video drauf anschauen kann, wo man auch nicht mehr unbedingt so populäre Startseiten von Online-Medien mit lesen kann, ohne sich dazwischen Kaffee zu kochen. Und hier ist die Chance vertan worden, so ein Universaldienst festzuschreiben, um halt zu sagen, Internet ist Teil der Grundversorgung, genau wie Wasser und Strom. Anbieter, die auf diesem Markt agieren, müssen auch Internet quasi anbieten, auch in Regionen, die jetzt nicht unbedingt Großstädte sind.
Dagegen wurde ja mit dem netten Spruch argumentiert, man wolle die Menschen nicht zwangsbeglücken, was ja doch für viel Erheiterung gesorgt hat.
Ja, das ist also für mich eine Polemik, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also es wäre genauso, wie man sagen würde, wir vergessen das jetzt mal mit der Grundversorgung für Wasser und Strom, weil wir möchten die Leute ja nicht zwangsbeglücken. Es gibt ja auch Menschen, die irgendwie kein Wasser brauchen und keinen Strom.
Sie haben gerade schon den internationalen Blick angesprochen. Und es klang jetzt so, als würden wir in Deutschland mit diesem neu entwickelten Gesetz dann noch mehr hinterherhängen. Wie ist denn der internationale Blick? Also ist es wirklich so, dass dieses oft zitierte Deutschland ist fast schon Entwicklungsland, was den Netzausbau angeht? Kann man das wirklich so streng sagen?
Wenn wir den Anspruch haben, eine Hightech-Nation zu sein, wenn wir den Anspruch haben, die richtigen Rahmenbedingungen für eine Wissensgesellschaft zu schaffen, dann müssen wir verdammt nochmal auch richtiges Breitbandinternet haben. Dann müssen wir uns auch richtig Ziele setzen, um halt weltweit an der Spitze mitspielen zu können und nicht irgendwelche Ziele setzen, die so lasch sind, dass wir halt irgendwann in 5 bis 10 Jahren allen anderen nur hinterherhecheln.
Nun wollen ja CDU und CSU und auch die FDP natürlich auch ein Hightech-Land Deutschland. Das, glaube ich, ist eine klare Sache. Und die sagen nun aber, der Markt regelt das und der Markt wird das herstellen. Was spricht denn dagegen?
Ja, dass der Markt es leider nicht so schafft. Also das höre ich eigentlich seit 10 Jahren. Es ist so leicht absurd, dass wir hier in Berlin teilweise relativ schnelles Internet haben. Aber fahre ich nur mal 5 oder 10 Kilometer aus Berlin raus, bin ich froh, wenn ich überhaupt irgendwie Mobilfunk-Internetnetz habe. Und dann habe ich da auch teilweise keinen Wettbewerb. Dann bin ich froh, wenn die Telekom Mobilfunk-Internet anbietet. Aber dann kann ich nicht entscheiden, die Telekom, die sperrt jetzt aber Voice-over-IP, dann gehe ich zur Konkurrenz, weil die Konkurrenz ist gar nicht da. Und das ist für mich nicht wirklich ein funktionierender Markt. Funktionierender Markt hat viele verschiedene Teilnehmer, die miteinander konkurrieren. Im Mobilfunk-Internet-Bereich haben wir 4 Player, die aber noch nicht mal überall vertreten sind. Und dann bieten sie teilweise alle dieselben schlechten Services an. Und ich habe dann teilweise auch oder in der Regel sehr lange Laufzeiten der Verträge, sodass ich als Verbraucher gar nicht die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, zu wechseln, weil keine Alternativen da sind.
Eine weitere Kritik richtet sich ja auch gegen den Versuch der Koalition, eine Vorratsdatenspeicherung Light einzuschmuggeln, sozusagen über dieses Gesetz. Was ist da genau passiert?
Es gibt seit 2004 die Situation, also 2004 gab es vorherige Gesetzgebung, die jetzt quasi reformiert wurde. Und damals hat man es vergessen und damals war es auch kein Problem, dass Telekommunikationsanbieter eine zeitliche Beschränkung zur Speicherung von Verbindungsdaten oder Daten ihrer Kunden bekommen. Jetzt haben wir die Situation, dass bestimmte Provider, bestimmte Telekommunikationsanbieter so bis zu einer Woche nur speichern, andere 3 Monate oder noch länger. Die Koalition hat es hier jetzt verpasst, eine klare Grenze einzuziehen, um Datensparsamkeit vorzuschreiben. Man hätte auch sagen können, Provider dürfen jetzt nur 7 Tage speichern oder 3 Monate speichern. Stattdessen hat man das Ganze so aufgeweicht, dass halt Unternehmen auch viel länger speichern können und dass halt dann die Befürchtung ist, dass Strafverfolgungsbehörden das gut finden und Druck ausüben, dass länger gespeichert wird und wir halt dann eine Vorratsdatenspeicherung ohne rechtliche Grundlage erhalten.
Nun haben wir das Gesetz so, wie es ist. Es muss noch durch den Bundesrat. Also wir wissen noch nicht genau, ob es wirklich so verabschiedet werden wird. Aber um gerade solche Gesetze zu verhindern, haben Sie ja im Frühjahr mit anderen Mitstreitern die digitale Gesellschaft gegründet. Was konnten Sie eigentlich bewegen bislang? Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie überhaupt geltend machen können bisher?
Also wir sind eine kleine Initiative mit rund 20 Personen, aber ein großes Netzwerk drumherum. Und im letzten halben Jahr haben wir uns in verschiedene Debatten zumindest einmischen können, wo mal eine Nutzerperspektive eingebracht wurde. In Debatten wie rund um das Urheberrecht oder die Vorratsdatenspeicherung, wo es halt, ja, wo Industrielobbyisten in der Regel gehört werden, wo Sicherheitspolitiker gehört werden, wo bestimmte, ja, andere Lobbys gehört werden, die in der Regel gegen Verbraucherrechte, gegen Bürgerrechte argumentieren. Und wir wollen da so ein klein wenig oder zukünftig noch viel stärker ein Gegengewicht reinbringen.
Markus Beckedahl von der Digitalen Gesellschaft zu dem, was Sie bisher bewirken konnten und zur Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet worden ist.
Breitband, Netzkultur.
Und da geht's gleich um die World Technology Awards. Vorher nochmal Musik von Gerhard Trempin. Er war einer der 6 Finalisten für den Technologiepreis in der Kategorie Kunst. Das Markenzeichen des 60-jährigen Künstlers sind Klangskulpturen wie diese hier. Ein Klavier, das von mechanischen Fingern gespielt wird, gesteuert von einem Computer. Tatatatatat, ein merkwürdiges Wort, ich gebe es zu, aber so heißt es, dieses Stück von Gerhard Trempin. Als Künstlername ist er auch bekannt als Trimpin oder Trempin. Der ist für seine kreativen Klangskulpturen mit einer Nominierung bei den World Technology Awards belohnt worden. Für den Sieg hat es aber nicht ganz gereicht, denn in der Kategorie Kunst setzte sich der Gadget- oder auch iPhone-Magier Marco Tempest durch. Und damit sind wir mittendrin in unserem Netzkulturthema.
Ja, denn die World Technology Awards wurden diese Woche in New York vergeben. Seit dem Jahr 2000 werden mit dem Preis innovative Arbeiten mit der größten Wahrscheinlichkeit langfristiger Bedeutung ausgezeichnet, so heißt es in der Selbstbeschreibung. Der Award ist dabei so breit aufgestellt wie die Wissenschaft selbst. Es geht von Weltraumforschung über Energiewirtschaft, Biotechnologie, Kunst bis hin zur Informatik. Insgesamt gibt es 20 Kategorien. Und unser Autor Lars Überland, der hat sich die nominierten Projekte mal genauer angeschaut.
When I met Peter 2.5 years ago, we had a common dream about going into space. And we spoke for about 10 minutes and then we decided to do this and we have been doing this full time for the last 2.5 years.
Als ich Peter vor 2.5 Jahren traf, hatten wir beide den Traum, in den Weltraum zu fliegen. Dann haben wir 10 Minuten darüber geredet, beschlossen, das zu machen, und seit 2.5 Jahren haben wir ununterbrochen daran gebastelt. Die Organisatoren der World Technology Awards sagen, die Gewinner und die Nominierten seien beileibe keine Hightech-Spinner, sondern alles ziemlich hartnäckige Leute und ihre Erfindungen hätten die größten Chancen auf langfristige Wirkung. Einer der Finalisten hatte zum Beispiel einen stromspeichernden Film aus Nanomaterial entwickelt, der nur 1/230 einer normalen Batterie wiegt, aber 100-mal so lange Strom geben soll. Oder Stickers gibt es, die per Ultraschall Nachrichten und andere Daten an Smartphones übertragen. Pharmazeutik und Wasserthemen, Web 2.0-Strukturen und Umweltschutz. Wenn man diese Liste so liest, so ausufernd in alle Richtungen, dann kriegt man fast den Eindruck, als sei Wissenschaft doch ein eher unbekanntes Reich wie aus einem Fantasy-Roman. Aber das ist sie tatsächlich. Genau da nämlich, wo Leute aus eigenem Antrieb Forschung und Entwicklung betreiben, ohne große PR-Abteilungen und internationale Kontrakte.
And of course you need the anvil, you need the hammer.
Du brauchst einen Amboss, einen Hammer, Schraubenzieher, Winkelschleifer, Drehbank, Schweißgerät. Und wenn du das hast, kannst du eine Weltraumrakete bauen.
You have this, you can build a space rocket. And we have all of this.
Moralisch einwandfrei. Und auch Ethik wird ja prämiert. Ethik im Beruf und in der Forschung oder auch Menschen, die Ethik wieder unter die Leute bringen. Für uns hier in diesem Zusammenhang vielleicht etwas befremdlich war auch Facebook unter den Finalisten für seine kommunikationsfördernden Produkte. Und Skype und Yahoo, die Facebook-Spieleanbieter Zynga und die Firma Rovio, die das Telefonspiel Angry Bird programmiert hat, Twitter, Apple, HTC und Microsoft für die Xbox, Amazon und Google, ja, ganz offensichtlich sind die World Technology Awards ideologiefrei. Deshalb hat wohl auch der Pakistaner Atta Osama seinen Award gekriegt. Der schreibt regelmäßig über Wissenschaft, Technologie und Innovation, vor allem in islamischen Ländern, und hat neulich eine Wissenschaftsseite für Muslime gegründet, was bei unterschiedlichen Weltbildern sehr angemessen scheint.
4, 3, 2, 1, 0.
Die für den Award Nominierten sind entweder Firmen, die an etwas rumforschen, oder Universitätsangestellte, die etwas entwickeln, oder sogar Privatleute, die ihr Hobby zu ernsthafter und nutzbringender Forschung erweitert haben, wie eben diese Dänen vom Verein Copenhagen Suborbitals, die bei den Raketen leider nicht gewonnen haben. Und auch mit den Behörden kann man als Do-it-yourself-Heimwerker in abgehobenen Bereichen klarkommen, sagt Christian Bengtsen von Copenhagen Suborbitals. Wenn man irgendwo anruft und sagt, ich muss da mal was ausprobieren, ich habe mir eine Rakete gebaut.
And when you call somebody and say, hey, I need to work something out, I'm doing a homemade space rocket, there's a bit of silence for a while, and then, you know, I think the more...
Wisst ihr, ich glaube, je unverhältnismäßiger ein Projekt ist, desto mehr Unterstützung kriegt man sogar. Ad Astra steht auf dem Logo der dänischen Raketenbastler. Eigentlich heißt der Spruch ja per aspera ad astra, bedeutet quasi über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. Aber man will sich ja nicht gleich allen Mut nehmen.
We are not going to give up, even, you know, if I'm going to be 80 years old in a wheelchair, I'm going to push this button here because we need to get ourselves into space and kind of, you know, invite more people to be a part of it from nowhere, no matter where they are in the world.
Das war Lars Überland über die Gewinner der World Technology Awards. Klingt ziemlich verrückt alles, finde ich. Die Gewinnerliste haben wir übrigens auch verlinkt auf unserer Website breitband.deradio.de.
Ich mag verrückt übrigens.
Ja, und ein bisschen verrückt aus Städterinnensicht oder sagen wir mal ein bisschen exotisch klingt das Thema der Deutschlandrundfahrt, die sich hier gleich anschließt. Da geht es um Bauernbräuche im Allgäu. Breitband ist damit fast am Ende. Ich verabschiede mich schon mal. Mein Name ist Vera Linz. Machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende noch.
Und mein Name ist Christian Grasse und der ich bin, bin mal wieder sehr überrascht, wie schnell so eine Stunde rumgeht. Zum Abschluss nochmal Musik von dem Face-OSC-Erfinder Kyle MacDonald. Der macht nämlich nicht nur Musik mit dem Gesicht, sondern auch noch ganz konventionell mit einer Kombination aus Kopf, Herz und Hand. The Perfect Human heißt dieses Stück. Links natürlich, wie alles andere auch, auf breitband.deradio.de. Und damit sind wir raus.
Perfect human.